Dann wollen wir am Anfang zusammen beten, bevor wir dann wieder eine Buchzusammenfassung uns miteinander anschauen wollen. Wir kommen zum dritten Buch Mose, aber lasst uns am Anfang beten, dass Gott uns einfach hilft, zu verstehen, es dann auch im Leben Auswirkungen hat. Vater, rede du bitte dein Wort zu uns. Herr, dass nichts uns ablenken darf, sondern dass dein Wort uns jetzt ja, so fesselt, dass wir ergriffen sind von dir und von dem Evangelium, das wir auch in diesem Buch lesen. Bitte ich dich, Herr, dass du uns leitest, dass du uns hilfst, Herr. Vielen Dank dafür. Amen. So werden wir Menschen als verdorbene Sünder dargestellt im ersten Buch Mose. Das zweite Buch Mose zeigt uns dann aber die Erlösung davon, nämlich die Erlösung aus der Sündenknechtschaft anhand von dem Volk Israel wird uns das Ganze gezeigt, aber es ist auch für uns als Veranschaulichung. Also anhand von Israel und ihrer Befreiung sehen wir diese Erlösung Gottes. In die Geschichte, die Gott mit seinem Volk gemacht hat, steckt immer auch diese tiefere oder weitergehendere Wahrheit drin, dass das alles auch was mit uns zu tun hat und nicht nur damals eben mit Israel. Und jetzt beantwortet uns das dritte Buch Mose folgende Frage. Wenn Gott diese verdorbenen Menschen erlöst hat, wie können sie Gemeinschaft mit dem heiligen Gott haben? Mit dem Gott, der ein verzehrendes Feuer gegenüber von Sünde ist. Das beantwortet uns das dritte Buch Mose. Und die Antwort darauf ist, es muss Blut fließen. Es muss Leben gegeben werden. Das ist die Antwort vom dritten Buch Mose, wie wir mit Gott in Gemeinschaft sein können. Nur auf Grundlage des Opfers. Ganz kurz zum Hintergrund. Das dritte Buch Mose nennt man ja auch Levitikus. Das ist so der griechische und auch der lateinische Name. Und der ist teilweise, geht's wirklich auch darum, nämlich um die Leviten. Von ihnen kommt ja der Name. Also die Leviten, die Priester, um sie geht es viel. Zumindest geht es viel ums Opfer. Und das musste ja durch die Priester und die Leviten dargebracht werden. Aber wir haben es hier nicht nur mit einem Buch für Leviten, also mit einem Priesterhandbuch zu tun, sondern das war ein Buch, das war für jeden Israeliten wichtig. Weil es war die Frage, wie kann ich zu diesem Gott kommen? Wie kann ich ihn anbeten? Wie kann ich bei diesem Gott bleiben? Wie lebe ich zur Ehre Gottes? Und auch für uns heute ist das Buch sehr wichtig, um das zu verstehen und auch um die Erlösung von Jesus mehr zu verstehen. Was hat er am Kreuz getan? Ist dieses Buch zentral? Deswegen die Grundlage des Hebräerbriefes bildet vor allem das dritte Buch Mose. Ja, da hat er ganz, ganz viele Dinge, legt er von daher aus. Das heißt, wenn wir das Erlösungswerk Jesu tiefer verstehen wollen, wenn wir den Hebräerbrief und auch allgemein das Neue Testament mehr verstehen wollen, dann brauchen wir das dritte Buch Mose. So, die Haupteinleitungsfragen haben wir ja letztes Mal im zweiten Mose schon uns angeschaut, ja gesehen, dass Mose der Verfasser ist. Von der Zeit her wurde das dritte Buch Mose vielleicht gleich dort in der Wüste Sinai geschrieben, wo Gott dem Mose die ganzen Anweisungen und die Gesetze gab. Weil wir befinden uns hier gleich im Anschluss an 2. Mose. Da lesen wir im 40. Kapitel, dass die Stiftshütte aufgerichtet wird. Jetzt war quasi dieses Zelt da. Und jetzt redet Gott nur noch von dem Zelt aus. Nur noch vom Zelt der Begegnung aus. Nicht mehr vom Berg Sinai wie vorher, sondern vom Zelt der Begegnung. Und so vom Inhalt her geht es ganz grob um Folgendes. wir haben hier ein bisschen einen Gegensatz zu den anderen Mosebüchern. In den anderen Mosebüchern lesen wir viel Geschichten, was Gott mit Abraham tat, mit Mose, mit Israel. Aber hier im dritten Buch Mose haben wir sehr, sehr wenig Geschichten, sondern viele Anweisungen Gottes. Vielleicht sind auch deswegen manche Versuche, die ganze Bibel durchzulesen, von vorne bis hinten schon im dritten Buch Mose gescheitert, weil wir da keine spannenden Geschichten mehr lesen. Und trotzdem, auch wenn es nicht unbedingt spannende Geschichten sind, haben wir hier ein zentrales Buch der Tora. Ja, es sind 5 Bücher und das zentrale Buch ist das dritte Buch. Davor sind 2, danach sind 2. Und es ist so zentral, weil es sagt uns, wie kann ein gerechter Gott unter ungerechten Menschen leben? Wie funktioniert das? Und es ist ja letztlich auch die Frage des Evangeliums. Wie können Sünder zu einem gerechten Gott kommen? Wie passt das zusammen? Eigentlich geht es nicht zusammen. Wie geht es trotzdem zusammen? Weil vom zweiten Buch Mose her lesen, hat ja Gott nach der Sünde mit dem goldenen Kalb, hat er gesagt, ich will nicht mehr unter diesem Volk wohnen. Weil wenn ich weiter unter diesem Volk wohne, dann werde ich sie vernichten, weil es ist ein halsstarriges Volk. Und deswegen ist Gott außerhalb des Lagers gegangen. Ja, sind dann verschiedene Dinge passiert, dass Gott auch wieder in das Lager kam. Aber eigentlich ist so diese Grundhaltung da. Gott, wir würden vergehen, wenn Gott bei uns wohnt. Und jetzt sagt aber Mose, sagt Gott im dritten Buch Mose, Kapitel 26, das dürft ihr gerne mit aufschlagen, in Vers 11 und Vers 12. 3. Mose 26, Vers 11 und Vers 12 sagt Gott, ich werde meine Wohnung in eure Mitte setzen und meine Seele wird euch nicht verabscheuen. Und ich werde in eurer Mitte leben und werde euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Wie funktioniert es jetzt, nachdem Gott gesagt hat, ich kann eigentlich gar nicht unter dem Volk wohnen? Wie geht es jetzt, dass er sagt, ich werde mitten bei euch sein? Und da sagt uns das dritte Buch Mose, nur durch das Opfer, das in der Stiftshütte geschieht. Nur durch das Blut, weil das Blut bedeutet, dass ein stellvertretendes Leben gegeben wurde für die Sünden. Und es ist immer wieder an uns eigentlich die ganze Aussage aus dem dritten Buch Mose. Du brauchst Hilfe. Du schaffst es nicht allein. Du brauchst Hilfe, um heilig zu werden und auch heilig zu bleiben. Dafür brauchst du und ich Hilfe. Wir können das nicht allein. Jemand muss für uns sterben. Wir brauchen das Opfer. Und deswegen, weil es immer um das Opfer geht, schattet uns das dritte Buch Mose immer das Evangelium voraus. Es geht überall ums Evangelium, wenn wir das dritte Buch Mose richtig verstehen. Wir lesen hier zwar viel Gesetze und eigene Werke, die die Israeliten tun mussten. Sie mussten ja immer eigene Opfer bringen. Das heißt, sie mussten selber was leisten. Sie mussten die Tiere großziehen, bis sie dann geopfert werden können. Sie mussten das Opfer bringen. Also es geht immer um eigene Werke. Aber selbst wenn es hier um eine Werkegerechtigkeit geht, dann zeigt sich trotzdem darin schon das Evangelium. Weil das sagt uns Römer 3, Vers 21, das Evangelium wird bezeugt durch das Gesetz. Im Gesetz ist keine Gnade, da ist kein Evangelium, aber es bezeugt das Evangelium. Und das sehen wir vor allem im dritten Buch Mose. Und deswegen haben wir überall unseren Herrn Jesus vorgeschattet. In den Opfern, im Priester, in der ganzen Reinheit und Heiligkeit, die man braucht. Im Versöhnungstag, im heiligen Leben, in den ganzen Festen, die sie feiern sollten, in der Stiftshütte, im Sabbat, im Fluch, im Segen, in all den Dingen haben wir eine Vorschattung, was Jesus ist oder was er tun wird. Das heißt, wenn man diese Spur hat, dann liest sich das Buch auch, ich hoffe, angenehmer, weil dann geht es nicht nur um irgendwelche Gesetze, die für uns heute in Christus sowieso nicht mehr so gelten, sondern es geht um den Herrn Jesus, der die Vollendung von all diesen Dingen ist oder der all diese Dinge erfüllt, sodass wir sie nicht mehr erfüllen müssen. Schauen wir uns noch die Gliederung an, bevor wir dann einen Gang durch das Buch machen. Da sehen wir in Kapitel 1 bis Kapitel 17 die Erlösung. Wie wird man heilig? In Kapitel 18 bis Kapitel 27 sehen wir dann, dass es um Heiligung geht. Also eigentlich sind so diese zwei Hauptbereiche im dritten Buch Mose. Erlösung und Heiligung. Ersten 17 Kapitel und dann noch Kapitel 18 bis 27. Die erste Frage ist, wie wird man heilig, also wie wird man sündelos? Und die Antwort darauf ist, durch das blutige Opfer. Und dann, im zweiten Teil von der Heiligung ist die Frage, ja und wie bleibe ich jetzt heilig, nachdem ich heilig wurde? Wie bleibe ich das? Wie kann ich letztlich ohne Sünde leben? Und wir sehen, es geht auch wieder nur durch das Opfer. Wenn wir es uns ein bisschen genauer anschauen, in den ersten 7 Kapiteln geht es um Opfer. Da werden die ganzen Opferarten werden uns vorgestellt. Kapitel 8 bis 10 geht es dann um das Priestertum, die diese Opfer bringen sollen. Kapitel 11 bis 15, da geht es dann darum, was ist rein und was ist unrein. Ja, das heißt, wenn ich heilig werden will, was darf ich tun, was darf ich nicht tun? Was ist heilig? Wie kann ich heilig werden? Da geht es also um eine rituelle Reinheit. Wie bin ich vor Gott rein? Wie darf ich einen Gottesdienst bringen? Wie darf ich Gott dienen? Was braucht es dazu? Und es endet dann in Kapitel 16 und in Kapitel 17 mit dem großen Versöhnungstag und der Bedeutung des Blutes. Das ist da ganz zentral. Bedeutung des Blutes. Dann im zweiten Teil, Kapitel 18 bis 27 in der Heiligung, da haben wir im Kapitel 18 ein heiliges Leben in Ehe und Beziehung, in Kapitel 19 ein heiliges Leben gegenüber Gott und dem Nächsten, Kapitel 20 ein heiliges Leben ohne Götzendienst, ohne Unzucht, ohne Unreinheit. Also wir sehen, da geht's dann viel mehr so um die moralische Reinheit. Wie soll ich jetzt rein leben, nachdem ich vorher schon vor Gott rein gemacht wurde? Wie soll ich da rein leben? Kapitel 21 und 22 haben wir dann das heilige Leben als ein Priester. Wie sollten Priester sein? Und wir wissen, das hat alles auch was mit uns zu tun. Weil was ist man in Christus? Ein heiliges Priestertum. In Kapitel 23 geht es dann um die ganzen Feste, Kapitel 24 um den Leuchter und die Schaubrote und auch was sind Todsünden, Kapitel 25 um den Sabbat und das Sabbatjahr, Kapitel 26 um Segen und Fluch und Kapitel 27 noch um die Einlösung von Gelübden, dem Bann und dem Zehnten. Und wir sehen, dass sich in beiden Teilen manches wiederholt wird. Zum Beispiel in Kapitel 8 und Kapitel 10, Kapitel 8 bis 10 geht es ums Priestertum und Kapitel 21 und 22 auch wieder um ein heiliges Leben als Priester. Also einmal, man braucht den Priester, um heilig zu werden und einmal braucht man auch den Priester, um heilig zu bleiben. Und genauso auch mit dem Rein und Unrein. Der erste Teil beschreibt uns, wie wird man rein? Und der zweite Teil beschreibt uns, wie bleibt man rein? Zum Beispiel die Kapitel 18 bis 20, geht es immer um das Heilige, um das reine Leben. Und so doppeln sich da einige Dinge. Immer diese zwei Dinge, um Erlösung und um Heiligung. Und somit beschreibt es ganz viel von unserem Leben. Dann lasst uns einen Gang durch das ganze Buch machen, nachdem wir so ein bisschen eine Einführung da rein hatten. Und wir beginnen bei Kapitel 1, Vers 1. Das ist nämlich unser Anschluss an das zweite Buch Mose. Da heißt es: Und der Herr rief Mose und redete zu ihm aus dem Zelt der Begegnung. Und dann geht es quasi los. All diese Dinge, die hier dann gesagt werden, passieren aus dem Zelt der Begegnung. Dieses ganze Buch spielt sich nämlich am Berg Sinai ab, wo Israel schon in 2. Mose 19 hingekommen war. Und es streckt sich bis 4. Mose, dass Israel dort ist und das alles von Gott bekommt. Und jetzt redet Gott nur noch von dem Ort aus, weil hier ist das Opfer da und ohne Opfer kann man Gott nicht begegnen. Deswegen jetzt alles von der Stiftshütte aus. Weil wir haben gesehen, in 2. Mose 19 hat Gott vom Sinai geredet. Und was hat Israel gemacht? Sie sind abgehauen. Die haben gesagt: Mose, hör du Gott zu und sag es uns dann. Wir halten es nicht aus, dass Gott direkt zu uns spricht. Und deswegen jetzt alles von der Stiftshütte. Weil wir normalen Menschen Gott nicht einfach so begegnen können, sondern immer einen Mittler brauchen und ein stellvertretendes Opfer. Und deswegen ist der ganze Fokus dann und auch danach in der Bibel immer auf der Stiftshütte beziehungsweise später eben auf dem Tempel. Und dann sagt Jesus: Ich bin dieser Tempel, ich bin die Stiftshütte, ich habe unter euch gezeltet. Darauf, auf ihm liegt immer der Fokus. Wenn wir durch die Gliederung gehen, nehmen wir die ersten 7 Kapitel und schauen uns die Opfer an. Kapitel 1 bis 5 zeigen uns nämlich diese 5 verschiedenen Opferarten. Kapitel 6 und 7 geben dann nur Zusätze zu den Opfern, die davor schon beschrieben wurden. Also die ersten 5 Kapitel zeigen 5 Opferarten. Und bei diesen fünf Opferarten gibt es zwei verschiedene Arten, die beide Jesu Werk zeigen. Was wird Jesus tun? Und zwar sind die ersten 3 Opfer, die mir eine Gerechtigkeit anrechnen. Das sind Opfer, die mir quasi Pluspunkte vor Gott verschaffen. Die letzten beiden Opfer, das sind Opfer, die meine Sünde wegnehmen. Das heißt, die, sagen wir im Bild, meine Minuspunkte wegnehmen. Und diese beiden Arten, die zeigen sehr deutlich, was wird Jesus tun. Weil Jesus hat nicht einfach nur so das ganze Gesetz erfüllt, sondern das ganze Gesetz wurde aufgeschrieben, um zu zeigen, was er tun wird, um diese ganze vollkommene Gerechtigkeit einzuführen. Es wird uns gezeigt, dass Gott ein Mensch wurde, ein perfektes Leben unterm Gesetz gelebt hat und somit eine Gerechtigkeit aus dem Gesetz aufgebaut hat. Ja, Jesus hat ja ganz nach dem Gesetz gelebt. Er hatte wirklich die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt. Er ist durch eine Werke Gerechtigkeit vor Gott gerecht gewesen. Nicht, dass er das gebraucht hat, aber er war es trotzdem. Und diese Gerechtigkeit, die will er jetzt uns, seinen Kindern, geben. Wie in den ersten 3 Opfern. Das zeigen diese ersten 3. Dieses perfekte Leben Jesu, das er uns dann anrechnet. Die quasi diese Pluspunkte. Aber dann stirbt er auch für diese Menschen und nimmt somit ihre Schuld weg. Und das zeigen die letzten beiden Opfer. Deswegen, diese ganzen Opfer zeigen ganz schön Jesu Erlösungswerk. Einmal die Sünde wegnehmen, das sind die letzten beiden Opfer, und Gerechtigkeit zurechnen, das sind die ersten 3 Opfer. Es ist wie, wenn wir uns mit einem Bankkonto vergleichen. Auf unserem Bankkonto sind durch unsere Sünde, durch unsere Schuld, sagen wir einfach mal 100 Milliarden Euro Schulden, haben wir vor Gott. Am Kreuz hat Jesus diese 100 Milliarden Euro bezahlt, sodass wir auf Null sind. Es wurde bezahlt. Das sind die letzten beiden Opfer, die die Schuld, die Sünde wegnehmen. Die ersten drei Opfer zeigen aber, dass Jesus uns nicht bei null gelassen hat, sodass wir quasi mit nichts zu Gott kommen und vor Gott nichts vorzuweisen haben, sondern er rechnet uns, sagen wir auch mal 100 Milliarden Euro, auf unser Konto drauf, dass wir das Plus haben, dass wir vor Gott dastehen wie unser Herr Jesus. Vollkommen perfekt, nicht mit null, sondern mit allem, was er hat und ist. So stehen wir vor Gott da. Und das zeigen diese beiden Opferarten. Lass uns die ersten drei kurz ein bisschen genauer anschauen, nämlich wie uns Gerechtigkeit zugerechnet wird. Da gibt es eine Aussage Gottes, die immer wieder vorkommt. Und es zeigt, wie diese Opfer zusammengehören. Es ist die Aussage, diese Opfer sind zum Wohlgefallen für ihn vor Gott. Zu unserem Wohlgefallen. Da haben wir nämlich in Kapitel 1 das Brandopfer oder es wird auch Feueropfer genannt. Es wird ganz verbrannt. Da lesen wir mal in Kapitel 1, Vers 3. Da heißt es, wer eine Opfergabe, ein Brandopfer von den, wenn seine Opfergabe ein Brandopfer von den Rindern ist, soll er sie darbringen, ein männliches Tier ohne Fehler. Das ist wichtig, immer ohne Fehler, nur das Beste für Gott. Am Eingang des Zeltes der Begegnung soll er sie darbringen zum Wohlgefallen für ihn vor dem Herrn. Das ist immer wieder für unser Wohlgefallen. Und da heißt es dann in Epheser 5, Vers 2, was Jesus für uns ist. Epheser 5, Vers 2 heißt es, wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Unser Herr Jesus ist dieser Wohlgeruch, er ist dieses Wohlgefallen für Gott und das bringt er stellvertretend für uns dar. Er ist dieser Wohlgeruch für uns und hat somit dieses Opfer erfüllt. Kapitel 2 zeigt uns das Speisopfer. In Vers 2 heißt es da, er nehme davon eine Handvoll von seinem Weizengries und seinem Öl und allem seinem Weihrauch und der Priester lasse die Askara davon auf dem Altar in Rauch aufgehen. Ein Feueropfer ist es als wohlgefälliger Geruch für den Herrn. Und dieses Opfer zeigt Jesu sündloses Leben durch seinen irdischen Körper, durch seinen Leib, dass er sündlos war. Weil das Speisopfer ist das einzige Opfer, das nicht blutig war. Das war nicht von einem Tier, sondern von etwas aus der Erde, nämlich von Weizen, haben wir gelesen, Weizengries. Man soll den Kuchen, ein Fladenbrot, irgendwas backen und das sollte für Gott sein. Also nicht blutig, sondern von der Erde, vom Weizen, so wie Jesu Körper, ein irdischer Körper war. Und dieser Körper, der war aber, dieses Opfer, das war ohne Sauerteig, dürfte das sein. Und zeigt ohne Sünde, ohne Vermischung, rein, heilig. Jesu sündloses Leben zeigt dieses Opfer. Und das wird uns zugerechnet, wohlgefällig für uns. Kapitel 3 haben wir dann das Heilsopfer oder Friedensopfer oder Dankopfer. Das sind die unterschiedlichen Namen für das gleiche Opfer. Und da lesen wir in Kapitel 3, Vers 5, die Söhne Aarons sollen es auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen, auf dem Brandopfer, das auf dem Holz über dem Feuer ist. Ein Feueropfer ist es als wohlgefälliger Geruch für den Herrn. Ist dieses Friedensopfer auch wohlgefällig für uns? Und was sagt dann Epheser 2? Er, Christus, ist unser Friede. Er ist dieses Friedensopfer, das Frieden macht, weil es uns Wohlgefallen vor Gott bringt. Die nächsten beiden Opfer, dann in Kapitel 4 und 5, das fängt dann erst in in Kapitel 4 an, das sind die Opfer, um Sünden wegzunehmen. Und das ist einmal in Kapitel 4 das Sündopfer. Das liest man in Vers 1. Wenn jemand aus Versehen sündigt gegen irgendetwas, was der Herr zu tun verboten hat, dann soll dieses Opfer gelten. Wenn jemand aus Versehen sündigt, also hier geht es jetzt konkret um Sünde, nicht, dass uns was zugerechnet wird, sondern dass diese Sünde weggenommen wird. Aber es sind Sünden, die aus Versehen passiert sind. Nicht vorsätzlich, aus Versehen. Das Schuldopfer ist dann in Kapitel 5, ab Vers 14. Das ist dann auch für Sünden, die aus Versehen passiert sind, aber auch für Sünden, die unwissentlich sind, von denen wir gar nichts wissen. Ja, wie oft sündigen wir gegen Gott und wissen es nicht mal oder wissen es erst später. Und es ist noch für ein paar Sünden, die auch absichtlich passiert sind. Ich lese Kapitel 5, Vers 14. Da heißt es, wenn jemand Untreue begeht und aus Versehen an den heiligen Dingen des Herrn sündigt, dann soll er dem Herrn sein Sündopfer bringen. Also aus Versehen. Vers 17 heißt es dann, wenn jemand sündigt und irgendetwas von all dem tut, was der Herr zu tun verboten hat, hat er es aber noch nicht erkannt, dann ist er doch schuldig und soll seine Schuld tragen. Also für eine Sünde, die man noch gar nicht weiß. Unwissend. Und Vers 20, wenn jemand sündigt und Untreue gegen den Herrn begeht und so weiter. Also das sind dann absichtliche Sünden. Aber meistens geht es auch bei diesem Opfer um unabsichtliche Sünden, die einfach gesühnt werden müssen. Weil zum Beispiel Mord, Ehebruch, Götzendienst und so weiter, ich sag's mal so in Anführungszeichen, schlimme Sünden, die werden hierdurch nicht gesühnt. Für diese Sünden gibt es keine Vergebung nach dem Gesetz, sondern da steht die Todesstrafe aus. Für einen Mörder, der musste umgebracht werden. Da gab es keine Vergebung. Ja, wenn dann David als Mörder trotzdem Vergebung empfangen hat, dann wissen wir, er hat es nicht nach dem Gesetz empfangen. Weil nach dem Gesetz gibt es keine Vergebung. Von dem her, hier sind wirklich nur ein paar Sünden gemeint, die auch absichtlich passiert sind. Apostelgeschichte 13, da sagt uns das Paulus auch nochmal deutlich, dass es solche Sünden gibt, für die man nach dem Gesetz keine Chance hat. Apostelgeschichte 13, Vers 38 und 39. Predigt er zu Juden, um zu zeigen, dass Jesus besser ist, und sagt, so sei euch nun kund, Brüder, dass durch diesen, also durch Jesus, euch Vergebung der Sünden verkündigt wird, von allem, wovon ihr durch das Gesetz Moses nicht gerechtfertigt werden konntet, wird durch diesen, durch Jesus, jeder Glaubende gerechtfertigt. Durch das Gesetz kann nicht alles vergeben werden. Aber durch Christus, durch Glaube an ihn, da findet man Vergebung. Weil das Gesetz ist nur ein Schatten auf ihn und kann nicht so viel wie er. Ja, wenn ich als ein mit meinem dreidimensionalen Körper einen Schatten hier werfe, dann sieht man einen zweidimensionalen Schatten. Der zeigt nur meine Umrisse, ein bisschen wie ich bin. Und so auch das Gesetz. Es zeigt nur ein bisschen, wie Christus ist. Das kann ein paar Sünden vergeben, aber nicht alle. Aber Christus ist mehr. Und er kann alle Sünden vergeben. Deswegen sagt auch Hebräer 10, Vers 4, dass durch das Blut von Stieren und Böcken keine Schuld vergeben werden kann. Das funktioniert nicht. Es geht nur, schon immer nur aus Glaube an den Retter, der kommen soll. Das Gesetz kann Gottes Willen nicht erfüllen, heißt dann auch in Hebräer 10 weiter. Nicht, weil das Gesetz schlecht wäre, gar nicht. Aber wir Menschen, Wir sind unfähig, das Gesetz zu halten und deswegen schaffen wir es aus dem Gesetz raus nicht. Und deswegen brauchen wir jemand anderen dazu, wo es nicht von uns abhängt. Und somit zeigen uns die Opfer in den ersten 7 Kapiteln, Kapitel 6 und 7 sind ja nur noch Zusätze dazu, zeigen uns diese Opfer, zeigen uns Jesu Leben und zeigen uns Jesu Sterben zu unserer Erlösung. Und wer daran glaubte, ja, dass der versprochene Retter das tun wird, wer aus Glauben diese Opfer gebracht hat, ja, zur Zeit vor Jesus, für den ist Erlösung, Vergebung bekommen. Der konnte nicht einfach nur so Opfer bringen, sondern er musste es aus Glauben heraus tun und hat dann gesehen oder hat es mit seinen eigenen Händen vielleicht sogar getan, was Jesus später vollkommen tun wird. Es war somit immer was Sichtbares, wie bei uns auch heute, das Abendmahl oder die Taufe. Weil dieser ganze Akt der Opferung, der zeigt und der schreit eigentlich, Sünde kostet das Leben. Mit Sünde kann man nicht spielen, das kostet, jede Sünde kostet Leben. Und eigentlich müsstest du hier sterben, so wie dieses Tier. Du hast es verdient, nicht das Tier. Aber eines Tages, da wird der Messias kommen und er wird genau das tun, sodass du nie mehr ein Opfer bringen musst. Kapitel 8 bis 10, da geht es um das Priestertum und das ist eine weitere Vorschattung auf den Messias. Weil nachdem Gott dem Mose schon alles über das Priestertum auf dem Berg Sinai gezeigt hat, und Mose jetzt alles vorbereitet hatte, ja, die Stiftshütte war schon eingesetzt, Mose hatte all die Kleider für die Priester anfertigen lassen, den Altar und so weiter. Da wird jetzt in Kapitel 8 bis 10 werden die Priester eingesetzt. Das ist also eine der wenigen Handlungen im dritten Buch Mose. Aaron wird als Hohepriester eingesetzt und seine Söhne als normale Priester. Und sie zusammen mit den Leviten sollten dem Volk Israel dienen. Sie sollten der Gemeinde dienen, sodass die Gemeinde einen Mittler zu Gott hat. Sie mit Gott zusammen sein können, Beziehung haben. Als ganzes Volk, das ja dann eine Beziehung zu Gott hat und heilig lebt, sollte dann das ganze Volk aber auch ein heiliges Priestertum sein. Nämlich für die ganze Welt. Das hatte Gott schon immer gesagt, schon in 2. Mose 19. Ihr als ganzes Volk, als Gemeinde sollt ein Priestertum für die ganze Welt sein. Aber ihr selber braucht auch einen Priester. Und somit zeigt uns eigentlich das dritte Buch Mose, wie kann man als Priester leben? Was bedeutet es, ein heiliges Priestertum zu sein. Genauso für uns. Was bedeutet es? Wie leben wir für die Welt als Priester? Und somit ist es auch ein Bild auf unseren Herrn Jesus. Nämlich Aaron, er schattet als Hohepriester, schattet Jesus als unseren hohen Priester vor, aber ohne Sünde. Und Jesus musste auch nicht für sich selber opfern. Und die Priester, also die Söhne Aarons, das sind dann wir als Gemeinde für die ganze Welt. Wird hier ans alle schon in dem Bild gezeigt. Ja, 1. Petrus 2, Vers 9, ein königliches Priestertum. Das sind quasi die Söhne Aarons. Innerhalb der Gemeinde heute, das sind dann aber quasi ja noch, auch wenn wir alle Priester für die Welt sind, gibt es quasi doch noch wie Unterpriester. Und zwar sind es die Ältesten in der Gemeinde, die dann für die Gemeinde sorgen sollen und die Gemeinde fähig machen sollen, nach außen hin als ein Priestertum zu wirken. Und dieses ganze Priestertum, das erklärt uns der Hebräerbrief. In Kapitel 5 bis 9 erklärt uns der Hebräerbrief, was das alles bedeutet, und mit Jesus zu tun hat. In Kapitel 5, Vers 1 bis 3 wird uns schon gesagt, dass das Priestertum, das uns hier in 3. Mose gezeigt wird, nicht das eigentliche Priestertum ist, weil ja der hohe Priester Aaron selber sündigt. Das heißt, das kann uns nicht retten. Und deswegen heißt es in Hebräer 7, Vers 26 und 27, denn ein solcher hoher Priester, also ein Priester wie Jesus, er geziemt sich auch für uns. Er ist heilig, sündlos, unbefleckt, abgesondert von den Sündern und höher als die Himmel geworden, der nicht Tag für Tag nötig hat, wie die hohen Priester, zuerst für die eigenen Sünden Schlachtopfer darzubringen, dann für die des Volkes. Denn dies hat er, also Jesus, ein für alle Mal getan, als er sich selbst dargebracht hat. Wir brauchen einen anderen als den Priester, der uns im 3. Buch Mose vorgestellt wird. Wir brauchen einen anderen, einen, der heilig und sündlos ist. Und das ist Christus. Und der hat sich nur einmal als Opfer hingegeben. Nicht jeden Tag, nicht jedes Jahr, einmal, und das reicht aus. Und das sehen wir dann auch, nämlich in Kapitel 10 im 3. Buch Mose. Da sehen wir nämlich das Versagen von Nadab und Abihu. Ja, die Söhne Aarons, die eingesetzt waren als Priester, wie sie gleich versagt haben. Das Priestertum versagt gleich und zeigt, wir brauchen einen anderen hohen Priester. Andere Priester brauchen wir. Da heißt es in Kapitel 10, Vers 1, die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, nahmen jeder sein Feuerbecken und taten Feuer hinein und legten Räucherwerk darauf und brachten fremdes Feuer dar vor dem Herrn, das er ihnen nicht geboten hatte. Sie haben also eigenmächtig gehandelt. Sie haben gedacht, sie können Gott so anbeten, also Gott so räuchern, wie sie sich selber denken. Aber Gott macht schnell klar, das funktioniert nicht. Nee, das funktioniert nur so, wie er es angeordnet hat. Deswegen überleg dir gar nicht aus deinem eigenen Willen, wie du Gott dienen willst. Was man vielleicht anders machen könnte. Nee, so wie es Gott angeordnet hat, so will er es. Und nur so wird er angebetet, nicht anders. Die beiden, Nadab und Abihu, haben sich nicht dran gehalten. Und Gott zeigt, dass man ihn so nicht anbeten kann, und greift hart durch, wie damals in Apostelgeschichte 5 bei Ananias und Sapphira. Ja, am Anfang zeigt er gleich seinen Maßstab auf und greift hart durch und warnt uns. Sei gottesfürchtig und bete mich nur so an, wie ich es gesagt habe. Es funktioniert nicht anders. Aber die Kapitel zeigen uns auch, dass die Priester nicht nur für das Opfern zuständig waren, sondern in Vers 11 lesen wir dann im 10. Kapitel, die Söhne Israel sollen all die Ordnungen, die der Herr durch Mose euch gelehrt hat, lehren. Lehren sollen die Priester auch. Das war ihre zweite Aufgabe. Neben dem Opfer, neben der Beziehung zu Gott herstellen, sollten sie all die Gebote, alles, was Mose denn auch hier aufgeschrieben hat, sollten sie dem Volk weitersagen. Und hier haben wir auch die Funktion von den heutigen Ältesten, die Gemeinde lehren sollen, sodass die Gemeinde gottesfürchtig lebt und dann auch wiederum die Welt lehren kann, wie sie gottesfürchtig leben. Ja, wie man zu Gott gehört. Also immer, wir als Gemeinde treffen uns, um uns darin zu stärken, was Gott uns gesagt hat und wie wir leben können, um dann als Priester für die Welt rauszugehen und das weiterzugeben. Und deswegen ist gut, lass dich lehren. Ja, schau, dass du Gottes Wort immer mehr verstehst, nicht für dich selber, sondern um des anderen, die Gott noch nicht kennen, um das weiterzugeben. Das ist deine Berufung, wenn du in Christus bist, weil dann bist du ein Priestertum für die Welt, für die anderen. Und das zeigen uns schon hier die Priester, die das Volk Israel auch lehren sollten. Dann kommen wir zu Kapitel 11 bis 15. Da geht es um rein und unrein. Und hier wird gezeigt, warum brauchen wir die Opfer aus den ersten 7 Kapiteln, warum brauchen wir die Priester aus Kapitel 8 bis 10, weil wir unrein sind. Es werden in diesen Kapiteln so viele Situationen uns gezeigt, an denen eine Person, die unterm Gesetz lebt, unrein wird. Und man merkt, eigentlich hatten die nie eine Chance, rein zu bleiben. Es musste nur was Kleines passieren und die waren sofort unrein. Die hatten nie eine Chance, auch mal eine längere Zeit reinbleiben zu können. Und da geht es nicht um, dass man irgendwie hygienisch rein ist, sondern dass man kultisch rein ist, dass man vor Gott rein ist, um im Gottesdienst teilnehmen zu können, um zu Gott zu gehören. Kapitel 11 sagt uns hier was über unreine Tiere. Tiere, mit denen Israel nichts zu tun haben sollte. Ja, nicht, weil die Tiere an sich unrein waren. Die Tiere, das sind ganz liebe Tiere, die Gott auch gemacht hat. Die Tiere können da nichts dafür. Aber Gott sagt, für euch sollen sie unrein sein. Schaut mal Vers 29 im 11. Kapitel. Es wird ganz oft gesagt, diese sollen euch unrein sein unter dem Gewimmel. Ja, für euch, für Israel sollen sie unrein sein. Für andere Völker waren sie nicht unrein. Aber für euch sollen sie sein, um zu sehen, ob ihr Gott gehorcht oder nicht. Beziehungsweise, um auch zu zeigen, dass wir Menschen unrein sind. Ja, sie konnten gar nicht rein bleiben, weil sie immer doch auch was mit den Tieren zu tun hatten. Aber die Tiere an sich konnten da nichts dafür. Aber es ist ein Test, gehorcht ihr mir oder gehorcht ihr mir nicht? Kapitel 12 zeigt dann, dass eine Frau nach der Geburt eines Kindes unrein ist. Ja, sie hat einen Sünder zur Welt gebracht. Trotzdem, dass Gott ja gesagt hat, ihr sollt euch vermehren und es auch was Gutes ist, sehen wir Menschen, wir können eben Gottes Maßstäben auch da nicht genügen und werden dabei unrein. Wir brauchen einen Stellvertreter, der uns rein macht. Kapitel 13 und 14 zeigt uns dann auch was Unreines, nämlich den Aussatz. Und der Aussatz als ein Bild für die Sünde, die in unserem Leben ist. Es wird ein genaues Vorgehen beschrieben, wie wird man dann wieder rein, wenn man das hat. Das Interessante ist, wir lesen in der Bibel nach dem Gesetz nie, dass eine Person vom Aussatz gereinigt wurde. Gibt's nicht in der Bibel. Miriam wurde mal vom Aussatz gereinigt, aber das war bevor das Gesetz gegeben wurde. Das heißt, sie wurde es auf einem anderen Weg. Und der Hauptmann, der Naaman, der wurde vom Aussatz gereinigt durch den Elisa. Aber der hat es auch nicht nach dem Gesetz gemacht, das war ein Heide. Und der hat das ganze Vorgehen hier nicht gemacht und wurde trotzdem rein. Da sehen wir wieder, es ist das Glauben geschehen. Aber das heißt, unterm Gesetz sehen wir nie, dass das passiert ist. Und es ist manchmal auch wichtig, wenn die Bibel Dinge nicht beschreibt. Weil dann sehen wir, dass Jesus kommt. Und eine der ersten Taten Jesu, die uns zum Beispiel im Markus-Evangelium berichtet wird, ist, dass er einen Aussätzigen rein macht. Und dann schickt er ihn gleich zum Priester und sagt, und jetzt macht das Ganze, was hier in 3. Mose steht, ihnen zum Zeugnis. Es soll ein Zeugnis sein, es ist was passiert, es ist noch nie passiert. Der Messias ist da. Ich bin Christus, sagt Jesus hier, als er das macht. Es zeigt uns Kapitel 13 und 14. Und Kapitel 15 zeigt uns dann noch Unreinheiten bei Mann und bei Frau. Und da merken wir spätestens, das betrifft wirklich jeden von uns und zeigt, du brauchst einen Erlöser. Du bist immer unrein. Du brauchst einen Erlöser. Und da zeigt uns dann noch Kapitel 16 und 17 als Abschluss von diesem ersten Teil der Erlösung, zeigt uns den großen Versöhnungstag und die Bedeutung des Blutes. Nämlich einmal im Jahr durfte der Hohepriester ins Allerheiligste, um Sühnung für das ganze Volk zu bringen. Also da geht es nicht um einzelne Sünden, die ich als Privatperson begangen habe, sondern da ging es nur um Sünden, die das ganze Volk, die ganze Gemeinde zusammen begangen hat. Und da musste er zuerst für sich selber opfern. Kapitel 16, Vers 6, Aaron soll den Stier des Sündopfers, der für ihn ist, herbringen. Ja, er hat selber Sünden, deswegen, um überhaupt Vergebung bringen zu können, musste er erstmal selber für sich sühnen. Wir wissen, Jesus musste das nie, er war ohne Sünde. Dann Vers 18 heißt es, der Altar musste entsühnt werden. Selbst der wurde, wegen den ganzen Sünden, wurde der Unreinheit. Wir sehen, das ist nichts Vollkommenes. Aber Christus, der selber auch der Altar ist, der musste nie entsühnt werden. Und dann Vers 21 heißt es, und Aaron lege seine beiden Hände auf den Kopf des lebenden Ziegenbocks und bekenne auf ihm alle Schuld der Söhne Israel und all ihr Vergehen nach all ihren Sünden. Und er lege sie auf den Kopf des Ziegenbocks und schicke ihn durch einen bereitstehenden Mann fort in die Wüste. Dieser Sündenbock, der war dann für das Volk gedacht, um ihre Sünde wegzubringen. Und auch der ist ein Bild auf Christus. Ja, wie der Priester ein Bild für ihn ist, wie der Altar ein Bild für ihn ist, wie das Opfer ein Bild für ihn ist, er ist alles in einem. Er ist das Opfer, er ist der Priester, er ist der Ort der Opferung, alles in einem. In Kapitel 17 zeigt uns dann noch, warum das Ganze. Es geht nämlich um die Bedeutung des Blutes. Und da heißt immer wieder die Aussage, die Seele des Fleisches ist im Blut. Das Blut, im Blut, da ist das Leben. Und deswegen muss das Blut gegeben werden für die Sühnung. Blut ist ein Bild fürs Leben und Gott hat das Leben, er hat deswegen das Blut für die Sühnung bestimmt, weil es das Leben ist. Ein Leben muss gegeben werden, damit ein anderes gerettet wird. Und deswegen musste auch Christus sein Blut geben, sein Leben, beziehungsweise andersrum. Das Ganze hier steht so, weil Christus es so tun wird. Deswegen, ja, er ist ja das Urbild von dem ganzen Gesetz auch. Er ist ja das 3D-Bild von dem Schatten, von dem 2D-Bild. Und deswegen sind wir hier eigentlich so in der Mitte angelangt und diese 17 Kapitel haben uns gezeigt, wie wir als Sünder zu Gott kommen können. Wir müssen vollkommen rein sein und dafür brauchen wir ein stellvertretendes und blutiges Opfer von den Priestern. Das zeigen uns diese ersten 17 Kapitel. Jetzt die weiteren Kapitel zeigen uns die Konsequenzen davon. Wenn man mal von Gott gerecht gesprochen ist, dann soll man auch gerecht, heilig und rein leben. Also von, also hin zu einer moralischen Reinheit, wenn man mal vor Gott schon rein ist. Und deswegen kommen jetzt in den weiteren Kapiteln, kommt immer wieder die Begründung, wenn ein Gebot gegeben wird, kommt gleich eine Begründung, denn ich bin Jahwe, dein Gott. Ich habe das 48 Mal gezählt, in diesen 10 Kapiteln, 48 Mal, vielleicht findet jemand noch mehr. Immer ein Gebot, warum sollst du es leben? Denn ich bin dein Gott, oder ich bin Jahwe, der heilig ist. Immer diese Begründung. Weil er heilig ist, soll er sein Volk heilig und rein leben, um bei ihm dann auch bleiben zu können, nachdem wir geheiligt wurden. Ich lese die ersten fünf Verse aus Kapitel 18. Sagt Gott, ich bin Jahwe, euer Gott. Nach der Weise des Landes Ägypten, in dem ihr gewohnt habt, sollt ihr nicht tun. Und nach der Weise des Landes Kanaan, wohin ich euch bringen werde, sollt ihr auch nicht tun. Denn in ihren Ordnungen sollt ihr nicht leben. Meine Rechtsbestimmungen sollt ihr tun und meine Ordnungen sollt ihr halten, um in ihnen zu leben. Denn ich bin Jahwe, euer Gott, und meine Ordnungen und meine Rechtsbestimmungen sollt ihr halten. Durch sie wird der Mensch, der sie tut, Leben haben. Ich bin Jahwe. Also gleich am Anfang, dreimal dieses Ich bin der Herr. Hier geht es um Werkegerechtigkeit. Der Mensch, der diese Dinge tut, wird dadurch leben. Ja? Und trotzdem, dass es hier um Werke Gerechtigkeit geht, wissen wir, Gott zeigt uns auch was dadurch. Und er zeigt uns auch hier in dieser Werke Gerechtigkeit, in dieser Heiligung, auch das, was wahre Heiligung ist, zeigt er uns auch in diesen Dingen. Und zeigt uns, dass man es selber nicht schafft, sondern dass man auch da ein Opfer braucht. Und deswegen geht es dann auch wieder in dem Part um die Priesterschaft, weil wir eben dieses Opfer brauchen. Und Gott ist es, der uns letztlich heilig macht, nicht wir selber. Er macht uns heilig. Gehen wir noch schnell durch diese letzten Kapitel durch. Ich sage meistens nur noch die Überschriften. Kapitel 18 ist das heilige Leben in Ehe und Beziehungen. Da wird gesagt, man soll keine Inzucht haben, kein Ehebruch, keine Homosexualität, keine Sodomie und so weiter, sonst wird man getötet, sonst soll man getötet werden, weil dieses Volk soll heilig sein. Dessen Sünden, für die gibt's keine Vergebung nach dem Gesetz. Da gibt's nur Vergebung aus Glauben an Christus. Kapitel 19 ist das heilige Leben gegenüber Gott und dem Nächsten. Da lesen wir in Vers 2, ihr sollt heilig sein, denn ich bin der Herr, euer Gott. Und dann werden ein paar Beispiele gegeben, wie lebt man Gott gegenüber heilig. Und dann in Vers 19 heißt es, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, denn ich bin der Herr. Und dann werden uns auch da Beispiele gegeben, wie liebt man den Nächsten. Zum Beispiel, mach auf deinem Balkon einen Zaun drumherum, so liebst du deinen Nächsten, weil dann fällt er nicht runter. Ganz, ganz praktische Anweisungen. Kapitel 20, das heilige Leben ohne Götzendienst, ohne Unzucht, ohne Unreinheit, weil sonst soll man aus dem Volk Israel ausgerottet werden. Entweder man musste abhauen oder getötet werden. Wir heute in der Gemeinde sollen niemand töten, wenn er solche Dinge tut. Aber deswegen ist die Gemeindezucht so wichtig. Ja, wir sind kein Gottesstaat mehr, wie Israel es damals war. Und trotzdem, die Gemeindezucht ist wichtig, weil sonst wird Gott die ganze Gemeinde dafür züchtigen, wenn Einzelne unheilig leben. Weil er ist der Gott, der euch heiligt. Er heiligt uns. Und wenn wir das selber nicht heilig leben, dann wird er es tun. Deswegen müssen wir auch wir da in der Gemeinde aufpassen. Kapitel 21 und 22 beschreibt dann das heilige Leben als Priester. Weil auch die Priester mussten heilig sein, um dem Volk zur Heiligkeit zu helfen. Und deswegen musste zum Beispiel der hohe Priester nur eine Jungfrau heiraten. Durfte niemand Verwitwetes heiraten. Und zeigt auch das da schon, der wahre hohe Priester, unser Herr Jesus, auch er wird eine Jungfrau heiraten, und zwar uns. Nicht, weil wir moralisch jungfräulich sind, alles andere, aber weil er uns zu einer Jungfrau macht. Es ist einfach immer schön, wie alles vorgeschattet wird. Unser hoher Priester macht uns zu einer Jungfrau, weil er würde keine finden, keine Braut, wie der hohe Priester eine haben, wenn er eine haben sollte, nur eine Jungfrau. Deswegen macht er sich eine. Uns, macht uns dazu. Und dann noch im Schluss kurz das Kapitel 23. Das sind noch die Feste. Das sind 7 Feste. Zu denen musste jeder Israelit kommen. Wenn er nicht kam, musste er auch getötet werden. Er musste nicht 7-mal kommen an den Ort, den Gott bestimmt hat, später Jerusalem, sondern nur 3-mal, weil es sind 3 Feste, die jeweils aus mehreren Festen bestehen. In Vers 3 wird uns der Sabbat vorgestellt als ein wöchentliches Fest, das die anderen Feste zusammenfasst. Beim Sabbat geht es ja um die Ruhe, das heißt, es geht um die ewige Ruhe. Und dann, so das erste Fest, das besteht aus dem Passa, Vers 4 und 5, und das zeigt uns die Kreuzigung Jesu, ja, der Tod des Passalammes. Dann zweitens aus dem Fest der ungesäuerten Brote, Vers 6 bis 8, das zeigt uns, Jesu Opfer ist sündlos. ohne Sauerteig sind diese Brote, ja, und wir wissen, ja, sein Leib ist das Brot. Und hier das Ungesäuerte, ohne Sünde, hat er sein Opfer, sein Leib gebracht. Und dann noch das dritte Fest von diesem ersten Zyklus ist Vers 9 bis 14, das Erstlingsfest am Tag nach dem Sabbat. Und das zeigt Jesu Auferstehung an dem Tag nach dem Sabbat. Ist er auferstanden? Als Erstling von den Toten. Das ist die erste Ernte, die man bringen sollte. Dann das vierte Fest zeigt uns das zweite Mal, dass sie an diesen Ort kommen sollten. Und das ist Vers 15 bis 21, das Wochenfest oder das Erntefest. Wir kennen es unter Pfingsten. Sollte 50 Tage später sein. Und das Interessante bei diesem Fest ist, mal Vers 17, aus euren Wohnungen sollt ihr Brot fürs Schwingopfer bringen, gesäuert sollen sie gebacken werden. Auf einmal soll Sauerteig dabei sein bei diesem Fest. Was war denn an Pfingsten? Da sind die Heiden gekommen, die Unreinen. Jetzt, weil das Opfer da war, dürfen auf einmal die Unreinen, die mit Sauerteig sollen kommen. Das ist auch schon in diesen Festen alles vorgeschattet. Dann Vers 22 zeigt uns, dass eine Pause ist zur Ernte und es ist unsere jetzige Zeit. Ja, die ersten drei Feste, was schon passiert ist in Jesus. Jetzt die Zeit der Ernte. Es ist unsere Zeit der Mission. Und dann noch das letzte Fest, das besteht auch wieder aus drei Festen, nämlich Vers 23 bis 25, das Posaunenfest, zeigt die Entrückung und somit die Wiederkunft Jesu, wenn er mit Posaunen kommt. Vers 26 bis 32 ist der große Versöhnungstag und zeigt dann unser endgültiges Heil in ihm, wenn wir das mal für immer haben werden, wenn wirklich die große Versöhnung da ist. Und noch das letzte haben sie dann auch gleich im Anschluss gefeiert, Vers 33 bis 43, das Laubhüttenfest. Und es zeigt unsere ewigen Hütten bei ihm. Dann sind es keine Laubhütten mehr, die nur kurze Zeit waren, sondern unsere ewigen Hütten bei ihm. Da werden wir für immer sein. Auch die letzten Kapitel zeigen uns noch einiges von ihm. Ja, Kapitel 24 zum Beispiel, der Priester soll in der Stiftshütte immer den Leuchter vor Augen haben, Jesus als Licht und den Schaubrottisch, Jesus als Brot des Lebens, sollten sie immer vor Augen haben. Kapitel 25 redet vom Sabbat und von dem ganzen Sabbatjahr. Nach 50 Jahren sollen sie sogar 2 Jahre ruhen, nichts tun, keine Werke, nichts arbeiten. Und da braucht es Gottvertrauen. Da braucht es Vertrauen, mein Gott genügt und er wird mich versorgen. Und auch so bei uns. Christus genügt uns. Wir müssen nicht selber Werke tun vor Gott. Er genügt. Er hat alles vollbracht. Er genügt. Und jeder kommt auch in diesem Jahr wieder zu seinem Erbteil zurück. Wenn wir 1. Petrus 1, Vers 4 lesen, unser Erbteil ist uns sicher. Wir bekommen es wieder zurück. Es ist sicher. Dann geht es noch um Fluch und Segen in Kapitel 26, um eine Warnung, bleib in Christus, weil er nahm diesen Fluch auf sich. Wenn du nicht in ihm bleibst, dann steht dieser Fluch dir zu, weil den hast du verdient, aber er hat es am Kreuz erlitten. Wenn man wissen will, was er am Kreuz getan hat, liest 3. Mose 26. Und im letzten Kapitel noch, wie kommt man von einem Gelübde los oder kann seinen Zehnten wieder eintauschen und so weiter. Das heißt zusammenfassend, was sagt uns dieses Buch auf den Punkt gebracht aus? Es geht darum, wie kann ich bei Gott sein? Wie kann ich erstmal zu ihm kommen? Und im nächsten Schritt, wie kann ich bei ihm bleiben? Und die Antwort ist jedes Mal durch das Blut. Durch das stellvertretende Opfer, das dann Jesus für uns gebracht hat, weil wir es nicht schaffen. Und deswegen, in allen Bereichen deines Lebens brauchst du das Evangelium. Du kannst nicht ohne sein. Du kannst nicht ohne Evangelium zu Gott kommen Und du kannst nicht ohne Evangelium bei ihm bleiben. Du brauchst in allen deinen Lebensbereichen, auch in der Heiligung. Sonst wirst du niemals heilig leben, nur aus dem Zwang raus. Und das ist nicht das, was Gott gefällt, sondern vom Evangelium her. Und wir sehen, dass es um Gottes Heiligkeit geht und unsere Anbetung dieser Heiligkeit. Nämlich, dass wir ihn durch ein heiliges Leben anbeten. So funktioniert Anbetung. Und wenn du so ein Anbeter sein willst, den Gott sucht, dann leb in Reinheit vor ihm, heilig. Und gib nur das Beste für ihn, weil er hat es verdient. Nur das Beste für Gott. Wir wissen, dass selbst unser Bestes Gott nicht genügt, aber dürfen trotzdem im vollkommenen Werk Jesu ruhen. Weil er macht unser Unvollkommenes, macht er vollkommen. Deswegen ruhe darin, in diesem Sabbat. Vertrau ihm. Ich will noch beten. Vater, da will ich dir danken, dass du uns so viel von unserem Erlöser wieder zeigst in diesem Buch. Herr, und dass wir gerettet sein dürfen durch ihn. Und da bitte ich dich, hilf uns heilig zu leben, in der Heiligung voranzukommen durch den Blick auf Christus. Hilf uns da bitte. Mach du uns immer vollkommener. Und lass uns auch da in dir ruhen, Frieden in uns haben, wo wir es nicht sind. Vielen Dank dir, Herr. Amen. Ich habe auch diesmal wieder ein zusammenfassendes Blatt, das nicht von mir kommt, sondern vom Bibelprojekt. Darf man gern mitnehmen.